1, 2, Papagei. 3, 4,
Stift und Papier.
5, 6,
Hightech.
7, 8,
1, 108.
9, 10,
müssen jetzt gehen.
Und zwar ins Bett jetzt.
Hallo Julian.
Hallo Almut.
Ich habe 2 Einsendungen erhalten.
Oh, HörerInnen-Feedback.
Ja.
Da fällt mir ein, wir könnten auch mal wieder die Spotify-Funktion benutzen.
Welche Spotify-Funktion?
Dass man direkt an Spotify in den Podcast eine Frage anhängen kann.
Ach stimmt, das habe ich letztens bei irgendeinem Podcast gesehen.
Ja, das ist gerade der neueste Ding.
Das nutzen die Menschen?
Ich nicht.
Und das,
ich weiß nicht, ob unsere MenschInnen das nutzen.
Okay, und die Leute, die Podcasts machen, gucken sich das dann auch an?
Ich habe da noch nie mitgebracht.
Nee, ich auch nicht. Aber ich hatte auch noch nie einen Podcast, wo dazu aufgerufen wurde. Ich habe nur beim Anmachen gesehen, dass da was ist. Ich habe gedacht, hä, ich darf Fragen stellen? Was soll das sein? Ja, bitte, gerne. Dann können wir das aktivieren?
Wir können das aktivieren.
Okay, dann, ja, liebe HörerInnen, ihr dürft da Sachen reinhauen, wenn ihr möchtet. Ich bin gespannt, wo wir das dann wie angezeigt bekommen.
Man kann einfach eine Frage stellen.
Ja, aber es muss ja keine Frage sein. Man kann ja auch irgendwie reinschreiben.
Gebt uns bitte Feedback.
Ja, keine Ahnung.
Was für Einsendungen hast du bekommen?
Ja, es sind witzigerweise 2 Sachen aus Podcasts, aber nicht aus unserem. Womit fange ich an?
Wurden wieder kopiert?
Nee, anders. Oh. Das erste ist vom aktuellen Podcast von Kurt Krömer mit Namen Feelings. Das ist ein Podcast, den ich tatsächlich sogar auch höre. Nicht jede Woche, aber ich höre den tatsächlich sehr gerne. Diese Zusendung ist jetzt allerdings aus einer Folge, die ich nicht gehört habe. Ich glaube, das ist nämlich die ganz aktuelle. Die interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht und die werde ich wahrscheinlich auch nicht hören. Aber dort zu
Wer
Gast...
Ist das Riccardo Simonetti?
Nein, weil die gerade überall sind, um Werbung zu machen. Ne? Ja,
Riccardo Simonetti ist einfach überall. Ich gönne es ihm und so, aber es nervt. Hm.
Das ist nur der Neid, weil wir auch gerne bei Hotel Matze unseren Podcast vorstellen würden.
Ja, schon.
Siehst du. Also zu Gast bei Kurt Krömer war der Regisseur von den Bibi und Tina-Filmen mit Namen.
Oh, warte, den Namen weiß ich eigentlich.
Mhm. Detlef.
Buck.
So, warum genau hat uns jemand wohl zugesandt, dass der da zu Gast war?
Wir hatten mal eine kleine Diskussion darüber. Du warst der festen Überzeugung, dass der arme Mann Buk heißt.
Richtig, genau. Wir haben vor vielen Wochen eine Diskussion darüber gehabt, weil ich sagte, er heißt Detlef Buk und du hast gesagt, er heißt Detlef Buk. Und wir haben dann offengelegt, dass wir...
Diskussion im Podcast?
Ja, im Podcast. Okay. Nein, also...
Bist du sicher, so eine Diskussion ohne, dass wir den Podcast dabei aufnehmen.
Ja, genau. Also man muss kurz erklären, nein, sowohl als auch. Wir hatten diese Diskussion zuerst privat, inklusive nachgoogeln. Weißt du noch, wir haben richtig recherchiert.
Genau, daran erinnere ich mich. Und ich erinnere, deswegen habe ich gefragt, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir in andere Podcasts reingehört haben, während wir einen Podcast aufgenommen haben.
Genau so ist es auch. Also wir hatten zuerst die private Unterhaltung, wo wir wirklich viel Recherchearbeit reingesteckt haben.
Das geht. Ich habe dir einfach nur kurz bewiesen, dass der Mann Booker ist.
Nee, das Fazit war ja, wir hatten quasi nichts gefunden.
Na, das war dein komisches Fazit, da du nicht verlieren kannst.
So, und das hatten wir dann nochmal im Podcast, glaube ich, erzählt oder so. So, nun war ja Detlef B. aber zu Gast bei Krömer. Und Krömer hat ihn natürlich mit seinem Namen begrüßt. Ja. Und ihn wohl auch mehrfach dann im Laufe des Podcasts nur mit seinem Nachnamen angesprochen. So, und es ist wohl so, dass er ihn wohl Buck nennt. Er sagt wohl Detlef Buck. Ist wohl so, habe ich jetzt gehört. Aber ich könnte mir ja vorstellen.
Du siehst mein, ich gucke da ganz, gar nicht triumphierend oder so, weil ich brauche keine Doppelsiege beim gleichen Thema.
Weil ich könnte mir
aber
vorstellen.
Ich bin gespannt, wie du dich wieder rausschlawinern willst.
Naja, jeder kennt das ja, dass man Namen hat, den alle Menschen einfach immer falsch aussprechen und irgendwann gibst du dann ja auf.
Ja,
also du hörst ja auf, die Leute dann immer zu verbessern und akzeptierst einfach, dass die Hälfte der Menschen dich halt so nennt, weil du halt so geschrieben wirst.
Ja, ich glaube, da ist Detlef Buck total der Typ für. Ich glaube, dass das so eher so ein introvertierter, leicht zurückhaltender Mensch ist. Der geht den Leuten auch nicht so gerne auf den Keks. Nicht so sehr also ich glaube, der schwimmt gerne mit dem Strom.
Das ist kein mit dem Strom schwimmen, sondern das ist eher ein weises Akzeptieren dessen, dass manche Menschen das einfach nicht checken.
Steck nur ich denn in die gleiche Schublade wie Uwe Ochsenknecht?
Ich glaube, die sind
vom Typus Mann her.
Ja, die sind sich irgendwie schon auch ähnlich. Ja, ich glaube, die sind auch gleich alt.
Wie gesagt, ich halte das für ausgeschlossen, dass dieser Mann nicht einen verbessern würde, wenn man seinen Namen falsch ausspricht. Wusstest du übrigens, wie Herr Musk mit Vornamen heißt?
Ja, nämlich nicht Elon, sondern Elon, glaube ich.
Elon Musk.
Ja, siehst
du? Also, falls ihr ihn mal trefft, das hatten wir auch schon mal im Podcast, oder? Naja.
Weiß ich nicht.
Naja, man weiß es nicht. Und
genau, er heißt,
Washington nennt ihn Elon.
Er heißt Elon, genau. Und auch der wird das kennen, dass alle ihn weltweit falsch nennen. Und der wird auch nicht jedes Mal verbessern.
Na.
Weil, naja, pass auf, ich hätte jetzt, also okay, vielen Dank, liebe Hörerin, fürs Zusenden. Cool, freue ich mich voll. Ich hätte das jetzt allerdings nur als Beweis akzeptiert, wenn er sich selber vorgestellt hätte. Und das hat er nicht getan.
Oh,
und das ist sehr schade, weil es nämlich... Ich höre ja, wie gesagt, den Krüber-Podcast ab und an und mag den auch gerne. Und es kommt da sehr regelmäßig vor.
Du hast nicht reingehört, ob er sich nicht vielleicht auch selber so nennt.
Nee, das hätte sie, glaube ich, geschrieben.
Hallo,
sie hat,
mein Name ist Herr Buck.
Und dann nämlich, ist es nämlich manchmal so, vor allem wenn...
wahrscheinlich nennt sich Detlef Buck.
Genau, nee, Detlef.
Detlef.
Ich bin Buck. Detlef. Mega. Und zwar ist es meistens so, wenn Kurt Krömer die Leute, die dort sitzen, nicht erkennt. Das ergibt jetzt keinen Sinn, wenn man nicht weiß, was Kurt Krömer da für einen Podcast macht. Das ist nämlich eine Überraschung, wer vor ihm sitzt und er hat eine Maske auf am Anfang und so weiter. Blablabla. Deswegen, er nimmt dann die Maske ab und sieht dann halt diesen Menschen. Und manchmal sieht er halt, ja, kenne ich. Kein Schimmer, wie die Person heißt. Ne? Sagt er aber natürlich nicht, weil er ist natürlich höflich. Und dann sagt er... Stellst du dich dann kurz bei den HörerInnen vor? Und dann sagt nämlich diese Person, ja, hallo, ich bin Jella Hase zum Beispiel letztens, wusste er nicht mehr, wie sie heißt. Und das wäre jetzt bei Detlef Buck natürlich super gewesen.
Buck.
Weil dann Buck. Hätte er es selber gesagt. Aber so war es ja nicht. Deswegen,
jetzt machst du mich doch ein bisschen fuchsig.
Deswegen, ich muss sagen, es ist schon okay, es ist ein Indiz. Ja, da habe ich die Größe, das stehen zu lassen. Das ist auf jeden Fall ein Indiz. Aber es ist noch kein klarer Beweis.
Was heißt hier, du hast die Größe, das stehen zu lassen?
Gut, wir kommen zur nächsten Einsendung.
Nein, wir kommen nicht zur nächsten Einsendung. Wir diskutieren das jetzt die nächsten 40 Minuten aus.
Wir können das nicht ausdiskutieren. Dazu müssten wir den Herrn Buck anrufen.
Nein.
Und wenn der unsere...
Es geht längst nicht mehr darum. Es geht um deine... Ich würde viel eher mal tiefenpsychologisch ansetzen, warum du nicht verlieren kannst bei diesem Thema.
Was ist deine Theorie dazu?
Nö, mich würde erstmal interessieren, was du dazu zu sagen hast.
Gut, wir kommen zur zweiten Einsendung. Das ist allerdings, geht in eine ganz andere Kategorie. Und zwar hat uns jemand ein Zitat, nee, ist nicht wirklich Zitat, Wiedergabe des Inhalts geschickt mit der Frage, was wir dazu sagen. Bist du bereit?
Okay,
das ist dieses Mal aus dem Podcast von Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Was witzig ist, weil den habe ich auch gehört. Allerdings habe ich nur die allererste Folge gehört. Ich glaube, das heißt Hazel und Thomas Hörerlebnis. Ich glaube, das heißt Hörerlebnis. Ich glaube, so heißt der Podcast.
Okay.
Ja, tatsächlich. Random. Ja, ich glaube, so heißt das. Jetzt muss ich kurz nachgucken, sonst ist es mir unangenehm. Wir können ja hier nicht Zitate von denen, es sind keine Originalzitate, aber ihr wisst ja, es geht ja nicht. Okay. Also, die haben einen neuen Podcast rausgebracht. Ich glaube, vor 3 Wochen oder so. Genau, es heißt Hazel Thomas Hörerlebnis. Habe ich doch richtig gesagt. Und da habe ich die allererste Folge tatsächlich auch gehört. Aber ich glaube, sie sind jetzt schon bei Folge 3 oder 4 oder so. Und das wird wahrscheinlich aus dem letzten gewesen sein. Ich lese kurz vor aus der Nachricht, die die Hörerin geschrieben hat, ja? Liebe Almut, lieber Julian, Hazel Brugger und Thomas Spitzer haben in ihrem Podcast gesagt, dass die Rollenverteilung in der Familie wie beim Seiltanzen sei. Der Vater ist das Seil und die Mutter das Sicherungsnetz. Was ist eure Meinung dazu? Ich weiß ja, dass Hazel Brugger und Thomas Spitzer viel über Elternschaft und Familie reden, ne? Weil die haben ja ein Kind. Ich glaube,
und
das ist
halt
jetzt...
ein kleines Kind und da hat man halt auch kein anderes Thema mehr, über das man redet im Podcast. Kennen wir.
Ich glaube, dass das Kind ist, ich weiß nicht, 2 oder sogar unter 2, also... Ja, also auf jeden Fall noch.
Zauberhaft Hazel, ansonsten habe ich es noch nicht reden hören.
Hazel. Und das Kind denkt, Till Reiners ist der Vater. Mhm. Nein. komische Social Media Insider. Okay, ich finde die tatsächlich sehr amüsant beim Anhören. Ich mochte die. Ich habe den, die, sie hatten ja einen ursprünglichen Podcast, wie hieß der? Verheiratet? Nur verheiratet, genau. Den habe ich nie gehört.
Den habe ich auch schon nicht mehr gehört. Ich habe den alten Podcast von Thomas Spitzer gehört.
Aber da war Hazel nicht dabei, ne?
Nee.
Ja, ich finde Hazel halt toll, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob der nur von Thomas Spitzer mich überzeugt hätte. Deswegen, ich kenne den ursprünglichen Podcast von denen kenne ich gar nicht. Die eine Folge jetzt vom Hörerlebnis fand ich sehr witzig tatsächlich und auch sehr unterhaltsam. Die sind beide sehr schnell und sehr witzig und manchmal so ein bisschen merkwürdig und auch ein bisschen peinlich und das finde ich ganz schön. Das gefällt mir ganz gut. Hm. Aber was war denn dein spontanes Gefühl zu dieser Aussage?
Dass mir ein bisschen Kontext fehlt, warum dieses Bild einem helfen soll, Elternschaft zu verstehen.
Wie würdest du jetzt das Bild deuten? Der Vater ist das Seil, die Mutter das Sicherungsnetz. Richtig? Ja, so war das, ne?
Ja, es ist jetzt so bezogen auf mit dem Papa tobt man und die Mama klebt dann danach ein Pflaster auf. Dann finde ich es irgendwie ein bisschen, also einerseits ganz passend zur Familie Spitzer.
Wieso? Ach, wegen des Vaters, ja. Meinst du, von Thomas
Spitzer?
Ich würde
sagen, dass der ähnliche Ansicht Familie hat. Ja, weiß nicht. Fühle ich nicht, das Bild, um ehrlich zu sein. Gibt mir nichts.
Ich weiß nicht so richtig. Okay, also die Sache mit dem Sicherungsnetz ist klar, ne? Ja, aber das Quatsch. Seil?
Aber auch das mit dem Sicherungsnetz ist doch Quatsch.
Wie, was? Dass es die klassische Mutterrolle ist, oder was meinst du?
Ja, ging es denn um klassische Rollenmodelle?
Da stand Rollenverteilung.
Ja, aber eine klassische oder eine moderne oder eine, die man anstrebt oder eine, die sie praktizieren?
Weiß ich nicht.
Was ist gemein?
Weiß ich nicht. Vielleicht einfach eine, die sie wahrnehmen? Keine Ahnung. Hm. Also eine Priorität und Gewichtung stand nicht drin. Das war nur das Darstellen dieses Bildes.
Also auf uns passt es nicht.
Was wären wir denn im Seiltänzerbild?
Wenn überhaupt, also wenn einer das Seil ist und einer das Netz, dann bin ich eindeutig das Netz. Und du das scheiß Seil.
Moment, warum bin ich jetzt auch so scheiß Seil, nicht nur das Seil? Moment mal, wo sind wir denn da gerade komisch abgebogen, bitte? Okay.
Nein, aber ich bin doch der Schisser, der im Zweifel alles absichert. Und du bist diejenige, die sagt, ja klar, spring da runter.
Mhm,
und
ja.
Ich sag, bevor du da runterspringst, ich stelle mich da mal lieber hin.
Mhm. Ja, das stimmt. Was so Risikoabwägung angeht und so auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt. Ich hatte ja die Frage schon gesehen, weil sie wurde, also ich hatte sie ja schon gelesen, logischerweise, jetzt bevor ich sie dir vorgetragen habe. Und ich habe natürlich auch sofort an dieses Klischeebild gedacht, woran du auch gleich gedacht hast. Was auch so immer mal wieder auch publiziert wird, ne, dass die Aufgabe der Mutter ein Sicherheitshafen ist, Geborgenheit, Auffangen, ne, Sicherheitsnetz und so begleiten, bla bla bla. Und die Aufgabe des Vaters ist Sparringspartner, raus aus der Komfortzone, rein in die Wachstumszone und so weiter, ne? Wachstumsmöglichkeiten. Ja, möglich.
Also These.
Mhm.
Das wird hauptsächlich von Männern publiziert.
Mhm.
Und das wird insbesondere von den Männern publiziert, die sich zu wenig um ihre Familie kümmern. Weil das nämlich nichts anderes ist als eine Umschreibung von Qualität und Quantität.
Mhm.
Das ist genau die gleiche Westentaschen-Psychologie und Ausreden-Gedöns wie diese Quality-Time-Nummer, wo mittlerweile mehrfach wissenschaftlich untersucht wurde, dass das absoluter Schwachsinn ist. Also nichts gegen schöne Erlebnisse mit euren Kindern. Erfüllt eure Zeit ruhig mit schöner Qualität. Dagegen spricht nichts.
Spricht viel für Qualität.
Spricht viel für qualitativen Umgang mit Zeit, auch mit seinen Nachkömmlingen. Aber es hat nichts mit der Quantität zu tun. Und es ist überhaupt kein Ersatz dafür, dass man sagt, naja, also ich sehe die ja nur alle 4 Wochen einmal, aber dann machen wir was Schönes.
Mm.
Das hilft halt nicht
im
Thema Beziehung und Bindung.
Wobei das ja jetzt
also,
in
These,
diesem...
Also These hat das, ja, was sich Männer halt so einreden.
Wobei das Bild, das ich gerade skizziert habe, ja nicht hieß, wir machen was Schönes, sondern eher das Gegenteil. Ich bin streng und sage, stell dich nicht so an. Ja, los, jetzt mach, probier. Nein,
aber das ist ja.
Und die Mutter sagt, ach komm, lass, ist nicht so schlimm, komm lieber her.
Das ist im Rückblick aber ja das Schöne. Das sind ja die Erlebnisse. Das ist ja die Qualität von Zeitnutzung.
Ach so, meinst du, okay. Mhm.
Wenn du deine Zeit qualitativ nutzt, dann indem du neue Erlebnisse anhäufst. Mhm. Und das tust du ja nicht innerhalb deiner Komfortzone.
Ja.
Sondern das, was damit Qualität umschrieben wird, ist ja genau das. Und das ist außerhalb der Komfortzone so oder so, aber was Neues, was Aufregendes, was Bereicherndes und eben nicht, keine Ahnung, rumkuscheln auf der Couch.
Ja. Also, wenn wir jetzt sozusagen aus der Pädagogik-Ecke gucken, haben wir ja diese zwei Pole, Bindung und Autonomie. Ne? Das ist ja, finde ich, auch das, was man vielleicht in diesem Bild sehen könnte. So, und das haben ja alle Menschen in sich. Also das Bedürfnis nach Bindung und das Bedürfnis nach Autonomie. Oder das Bedürfnis nach Geborgenheit und nach Abenteuer oder Wachstum, wie auch immer man das sagen will, ja. Mhm. Nach Vertrauen und Kontrolle und so weiter. Also du kannst ja tausende Bilder davon aufmachen. So. Und Kinder brauchen genau wie große Menschen beides. So. Und ich glaube schon, dass egal ob kleine oder große Menschen, sich für die unterschiedlichen Bedürfnisse, die sich auch unterschiedliche Menschen suchen. So, das, also ich, wenn ich so daran denke, was so FreundInnen von mir auch erzählen und so, von, das sind entweder Menschen aus ihrer Familie oder auch Freunde oder sowas, da merkt man schon viel, die hatten spezielle Aufgaben. Weißt du, was ich meine? So, mit dem habe ich immer das und das erlebt. Ja, der und der war super dafür und so, ne?
Ja, ich glaube, das kennt jeder, oder?
Genau, aber ich würde natürlich, ja, Spoiler, das überrascht unsere HörerInnen jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass Autonomie irgendwas mit Penis zu tun hätte und Geborgenheit irgendwas mit Vaginas. Sondern dass das genau der Punkt ist, den du eben sagst, dass es natürlich wahnsinnig viel mit internalisierter Rollenverteilung und auch Rollenbildern ist. Also ich meine, wenn unseren Vätern und unseren Großvätern und so weiter und so fort, da war ja diese toxische Männlichkeit noch viel krasser, als es jetzt ist und so. Und wenn du mit so einem männlichen Bild aufgewachsen bist, dann bist du natürlich nicht der kuschelnde, zarte, liebevolle Vater.
Aber du bist eigentlich, wenn du in Autonomie und was war das andere?
Bindung,
Geborgenheit, ja. Nee. Ich habe nämlich gerade den Gedankengang sozusagen nochmal aufs Arbeitsleben übersetzt, weil in diesen ganzen New Work-Geschichten, jedenfalls in den guten, die HörerInnen, geht nicht um Kickertische und Sitzsäcke, sondern tatsächlich
ja, gegen
eine neue Arbeitswelt im Sinne auch von Beziehung, von Bindung, von Kollaboration. So, bla bla bla. Und das ist natürlich auch genau das, was sich da immer wieder widerstrebt, ne? Das Bedürfnis auch nach Vorgaben, nach Leuten, die einem Leitplanken geben, die einem auch Prozesse geben, an die man sich halten kann, verbunden mit dem Bestreben danach, dass man natürlich sich irgendwie auch selbst verwirklichen
entfalten,
will.
Entfalten, Selbstbestimmung.
Man selbst organisiert, selbstbestimmt und so weiter.
Partizipation, ja.
Und da ist ja der Kontrollpart ist ja eigentlich der autoritäre.
Mhm.
Also eigentlich der männliche.
Mhm.
Der, so. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Deswegen passt das, also da wird das Bild ein bisschen schief.
Ja. Ja,
und vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist es tatsächlich einfach nur ein Zeichen dafür, dass es eben exakt nichts mit Geschlechtern zu tun hat. Weil genau diese autoritären alten Chefs, die bedienen ja genau dieses Bedürfnis nach Geborgenheit.
Ja.
Bei ihren Mitarbeitenden. Das sind keine Mitarbeitenden, das sind dann Fürarbeitende.
Würdest du wirklich das Wort Geborgenheit dafür nehmen?
Halt
du würdest
sehr,
Sicherheit
es
nehmen.
Ist halt eine, es oder? Ist halt eine, ich habe hier ganz bewusst wieder das Wort Geborgenheit.
Ja, aber das fühlt sich für mich direkt falsch
exakt,
an.
Exakt, weil es nämlich ein schräges Bild erzeugt. Deswegen habe ich es ja genommen. Aber sobald du Synonyme einsetzt, genau, zum Beispiel Sicherheit, Zuverlässigkeit, Erwartbarkeit,
ja. Verlässlichkeit,
Genau, Führung, sich auch darin zurücklehnen können, geführt zu werden.
Ja.
So, also, und das sind ja genau diese Dinge,
ja,
die du auch in der kindlichen Geborgenheit, die Kinder an Geborgenheit schätzen, das loslassen können, das nicht mitdenken müssen.
Absolut.
Du weißt genau, was du zu tun hast und was jetzt passiert und wie es weitergeht und dass dir nichts passieren kann.
Keine Entscheidungslast, keine Verantwortungsübernahme und so weiter.
Genau. Ja. Und natürlich hat man jetzt bei diesen alten Chefs, den ich dieses Bild skizziert habe, und bei diesem autoritären Stil, diesen bösen...
Diesen bruddeligen, motzeligen, mit der Halsschlagader, weißt du?
Also den gibt es natürlich auch. Und bei dem ist es dann halt eher Kontrolle als Geborgenheit. Mm. Aber es gibt den ja auch positiv, diesen Typus Chef.
Mhm.
Ich glaube, das muss man tatsächlich nicht groß gendern. Wobei vielleicht auch doch, weil es gibt ja auch ein paar ältere Generationen Frauen, die schon in Chefpositionen gekommen sind. Und die sind sehr häufig exakt so drauf. Auf die passt das geradezu prototypisch.
Und?
Weil es da nämlich, glaube ich, genau beides zusammenkommt. Dieses mütterliche Geborgenheit, verbunden mit einem starken autoritären Führungsstil, der dann total bemutternd ist und total Geborgenheit und sicherheitsstiftend, ohne da jetzt aber strafend oder angsteinflößend sein zu müssen.
Das klingt doch aber eigentlich ganz gut, oder?
Ja, das ist entspannt. So, aber das ist jetzt nicht so, dass jeder auf seine ihm individuell gegebene Weise das für ihn Beste auf diesem Arbeitsplatz herausholen kann. Ich meine, das nicht nur fürs Unternehmen, sondern für alle am besten.
Aber
sondern das führt natürlich dazu, dass viele Leute zum Beispiel Aufgaben machen, für die sie überhaupt nicht geeignet sind.
Mhm.
Weil sie überhaupt nicht gefragt werden.
Logisch. Aber wenn wir jetzt bei deinem Arbeitsbild bleiben, würdest du doch klar sagen, bestenfalls hat die Führungsposition erfüllt all diese Rollen, ne?
Und das ist natürlich.
Also eine Person führt so.
Genau.
Ja.
Und dann sitzen wir genau an dem Punkt. Eine Person. Mhm. Ist das realistisch?
Genau, ja, das ist die Frage. Und wir haben ja, die allermeisten Menschen haben ja einen Hang zu einer bestimmten Seite. Also entweder eher Richtung Bindung, ne? Also ich meine, wenn wir uns jetzt erwachsene Beziehungsstrukturen angucken, gibt es ja ganz oft das Problem, dass es da entweder einen Hang zu sehr zur Bindung gibt, also ein Ungleichgewicht Richtung Bindung oder ein Ungleichgewicht Richtung Autonomie, ne? Also, und wenn sich das widerstrebt, ist das ja besonders schwierig.
Ja, und das wird ja dadurch noch komplizierter, dass eine führende Person ja nicht eine zu führende Person hat.
Nee, eben,
auf
sondern
die sie
ganz
sich dann
viele.
Abgleichen muss, sondern ganz viele, die ganz individuelle Bedürfnisse nach Geborgenheit und Autonomie mitbringen.
Ganz genau.
Und du musst ja jeden dieser Menschen individuell bedienen können.
Ja, ja.
Das heißt, es hilft dir gar nichts, wenn dir klar ist, was du willst. Also doch, das hilft dir schon. Das ist die Grundvoraussetzung.
Das hilft immer, ganz genau.
Das ist absolute Grundvoraussetzung.
Ja.
Du musst das erst in dir selbst erkannt haben.
Ja.
Wann du was brauchst. Es ist ja auch nicht so, dass man immer 70-30 bräuchte.
Nee, eben. Ach Quatsch, überhaupt
oder als
nicht.
Ob man das immer so trennen könnte.
Ja.
Sondern das ist
genau.
Tag, das sind Tage, das sind Stunden, das sind bestimmte Aufgaben, das sind bestimmte Strukturen, in denen man mal so was braucht. Und klar, das muss man natürlich erstmal irgendwie in sich erkennen, Punkt 1.
Ja.
Und dann musst du es irgendwie erlernen, was davon deine Mitarbeitenden brauchen.
Ja.
Wann? Und wie viel?
Und jetzt wäre ja nochmal spannend.
So, das
ja,
ist eine
aber,
absolute crazy Aufgabe.
Aber jetzt mal ganz kurz, du bist ja in der Führungsposition. Würdest du denn jetzt, warte, ich meine, du darfst natürlich nichts Persönliches erzählen, so I know. Jetzt geht es mir wirklich um eine versuchte Pi mal Daumen
Dann bleib bei mir.
Eine Pauschalisierung. Nee, ich.
Ich kann jetzt hier nicht mit meinen Leuten reden.
Nein, das weiß ich, sondern weil du gerade sagtest von wegen, und da muss man ja gucken, wer was braucht. Und jetzt wäre es ja spannend. Würdest du sagen, die Männer brauchen eher mehr Autonomie und die Frauen brauchen mehr Geborgenheit und Bindung? Weil das wäre ja in dem Bild von Brugger und Spitzer so.
Interessante Frage. Klares Nein. Hat mit dem Geschlecht absolut nichts zu tun.
Ja, ist meine Erfahrung aus dem Berufsleben auch.
Also, es hat
ich kenne wahnsinnig autonomiestarke Frauen und auch sehr bindungsstarke Männer. Ja. Ja, wie das so ist mit Pauschalaussagen, würde ich spontan auch sagen. Und trotzdem muss ich dem Satz, oder was wir da rein interpretieren, von Brugger und Spitzer so weit recht geben, dass ich sagen muss, ich arbeite ja nun in der Elternarbeit und habe auch tatsächlich echt viele Väter ja bei mir in meinen Kursen und so, was ja ganz großartig ist. Und da muss ich sagen, ja, das, was die beschreiben, erlebe ich ganz, ganz viel. Weil wir ja auch viel über intime Themen reden und viel innere Arbeit und so weiter. Und keine Ahnung, ne, zum Beispiel über die Autonomiephase bei Kindern, so, und was das mit uns macht, darüber rede ich ja immer. Ich rede ja gar nicht so viel darüber, was da beim Kind passiert, also auch das neurologisch, bla bla bla. Aber eher dieses, ja, was macht das denn mit dir, wenn dein Kind so ausrastet? Und da ist eben auch.
Aber ist das nicht toll, dass sie ausrasten? Weil das Problem ist ja, ne, dass wir gerade bei der in der Arbeitswelt skizziert haben, dass du ja mit lauter Erwachsenen da zusammenhängst, die vollständig verlernt haben, auf ihre inneren Bedürfnisse überhaupt nur zuzugreifen, also wir alle. Das wurde uns als Kinder ordentlich abgewöhnt.
Ja, und wenn sie Männer sind, nochmal doppelt, noch mal muss man doppelt, leider sagen.
Nochmal doppelt, exakt. Die sind noch nicht mal in der Lage, ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle und Emotionen zu erkennen, geschweige denn sie zu benennen.
Na, Wut und Freude vielleicht, wenn es gut läuft.
Ja, aber auch das präzise in sich zu erspüren, da ist es schon, da ist es meistens selbst vor Wut und Freude schon vorbei. Trauer geht noch einigermaßen gut. Aber das dann zu benennen in einer professionellen Situation ist dann auch nicht so richtig drin. Nee. So. Und dennoch ist es natürlich der einzige Weg.
Ja.
Die muss es jemand sagen. Du kannst es oft nicht riechen.
Ja.
Du kannst versuchen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, aber wenn es wirklich darum geht, dass die Bedürfnisse in dem Moment auch gewahrt werden wollen, wo sie da sind, da müssen wir drüber reden.
Ja.
Dafür gibt es dann in der modernen Arbeitswelt Formate. Check-ins, gibt Retros, so. Ne? So. Und es gibt auch einfach eine andere Form von Kommunikation.
Ja.
Und Feedback. Und das ist halt echt, echt harte Arbeit.
Ja.
Und das Tolle an Kindern ist aber, dass die das noch drauf haben, wenn man es ihnen nicht schnell abgewöhnt.
Richtig.
Und diese Ausraster, diese Wutausbrüche, diese große Trauer, aber auch diese riesige Freude.
Ja, alles.
Und was du eben da sonst noch so im Emotionsspektrum hast.
Bunte Blumenstrauß.
Auch Scham.
Ja.
Angst.
Anstrengung, so, alles. Diese riesige Müdigkeit.
Hunger. So,
ja.
Wenn man mal ein bisschen andere Bedürfnisse reinnimmt, ne, die jetzt nicht so emotionstief sind.
Ja.
Die sind wohl in der Lage, das sehr wohl in sich zu erkennen. Bis auf das mit dem Hunger, das ist manchmal Wut. Da muss man ein bisschen helfen. Mhm. Also die äußert sich in Wut, ist aber Hunger.
Ganz genau.
Aber wenn man mit denen ein bisschen übt, dann sagen die auch, dass sie Hunger haben.
Ja.
So. Und die können das sowohl erkennen, als auch ziemlich klar äußern.
Ja.
Wenn wir Erwachsenen einigermaßen gewillt sind, das auch zu hören.
Ja.
So, und damit meine ich jetzt gar nicht, dass es immer erfüllt werden muss.
Darum geht es auch tatsächlich
gar
nicht.
Darum geht es ja
erstmal gar nicht.
Nee,
überhaupt
nicht. Das ist ja der nächste Schritt, sich dann die Frage zu stellen, kann ich das Bedürfnis erfüllen, will ich das Bedürfnis erfüllen, macht diese Bedürfniserfüllung was mit meinen Bedürfnissen oder mit den Bedürfnissen von anderen, bla bla bla. Da wird es ja dann erst richtig kompliziert. Aber wir sind auf der Grundebene.
Nee, aber es ist
die
auch
Grundebene ist ja, ich weiß, was ich brauche, ich weiß, was du brauchst und bestenfalls, bei Kindern manchmal ein bisschen schwierig, wissen wir beide auch voneinander, was wir brauchen.
Ja.
So. Dieser letzte Schritt ist für, muss man als Älter ein wenig in Vorleistung gehen. So, mit erwachsenen anderen Personen kann man das dann schon auch erwarten, dass das auch auf Gegenseitigkeit basiert.
Ja.
So, und aber das ist hier trotzdem erst die absolute Grundlage.
Absolut, über die Basis.
Dann, über die man dann in Diskussion, also überhaupt erst in Lösungsfindung oder sowas gehen kann. Aber wie gesagt, bei Kindern hast du halt den riesen Vorteil, dass die es noch können.
Ja. Ja, absolut. Ja, und ich erlebe das eben in meinen Kursen ganz, ganz doll viel, dass zum Beispiel, wenn wir eben über die Autonomiephase reden oder so, dass die Väter, die da bei mir auf der Arbeit sitzen, dass die eben oft schon sagen, so von wegen, naja, das soll sich nicht so anstellen, naja, gut, dann muss es halt durch und die Frauen so, ja, das ist ganz schlimm, ich leide da immer mit und ich weiß gar nicht und auch so eine, manchmal auch eine größere Hilflosigkeit da ist und so, ne? Also da staune ich manchmal schon, wie klischeehaft das ist. Und das kann natürlich zum einen ein verstärkendes Narrativ sein in diesem Kontext, in dem sie sitzen, ne? Wenn du da einer von zwei Männern bist zwischen lauter Müttern, also ist jetzt nur so eine These, kann das natürlich auch sein, dass du da mehr, ne, diese Rolle auch übererfüllst, so der Mann in der Runde zu sein, ne? Das kann natürlich schon sein. Aber ich glaube, es ist viel Übernahme von verinnerlichten Rollenbildern. Und da ist es nämlich oft diese Seil-Sicherheitsnetz.
Oder auch einfach hart erlernte Empathielosigkeit, ne?
Nee, das ist gar nicht Empathielosigkeit. Das ist, nee, so schlimm ist das nicht. Sondern es ist tatsächlich dieses, kriegt es das schon hin und so. Also so, nicht so egal, sondern eher dieses, ja, wird schon klappen, so, ne? Schulterklopfermäßig so.
Ja, aber das sind eben auch oft auch Probleme, bei denen gerade Männer nie gelernt haben, wie eigentlich ein vernünftiger Umgang damit aussehen würde. Deswegen genau. Bagatellisieren sie.
Ja.
Also es ist am Ende doch Empathielosigkeit.
Ja, ich weiß es nicht.
Das war der Gedankengang, der dahinter stand. Ich habe es nur sehr stark runtergebrochen auf Empathielosigkeit. Aber am Ende ist es doch genau das, die Unfähigkeit, so ein Gespräch mit seinem Kind zu führen. Über seine, keine Ahnung, Emotionen, Bedürfnisse, whatever. Ja. Oder auch da sind wir doch wieder an dem Punkt. Die können es bei sich selbst nicht.
Mhm.
Und haben deswegen gar kein Vokabular,
ja.
Um auch darüber nachzudenken. Da also muss man gar nicht in die Kommunikation gehen, um allein schon darüber nachzudenken, was wohl in dem Kind los ist.
Mhm. Und ich meine, es gibt da ja nun tatsächlich auch einfach Studien zu, ne? Dass mit männlichen Kindern weniger über Gefühle gesprochen werden.
Ja, nie.
Und überhaupt auch weniger gesprochen wird. Das also, finde ich auch so krass.
Das einzige Mal, dass mit männlichen Kindern über Gefühle gesprochen wird, ist, wenn es darum geht, dass sie sie gefälligst zu unterdrücken haben.
Nee, ich meine auch jetzt. Das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen verändert. Aber auch jetzt
ist es... Ja gut, aber da haben die Väter von Häusern noch nicht viel von gehabt, ne?
Ja, das stimmt, ganz genau.
Das darf man jetzt nicht vergessen.
Ja, das ist richtig, absolut.
Die müssen das noch erarbeiten.
Ja,
wenn sie Glück
absolut.
Haben und es gut machen, dann erarbeiten sie es schnell genug in ihrem eigenen Inner Work, bevor sie dann mit den, bevor sie ihre Kinder auch verkorksen.
Ja, also was wir auf jeden Fall nochmal festhalten müssen, ist, dass es natürlich nicht dieses intuitive, erhöhte, liebende Muttergefühle-Ding gibt, ne, was bei diesem Bild auch mitschwingen könnte. Das ist ein Bild, das ich ganz doll gefährlich finde, aus meinem beruflichen Hintergrund heraus, dass
also zumindest hormonell gibt es das ja schon.
Ja, bei Männern aber auch. Schon in der Schwangerschaft verändern sich die Hormone.
Ja,
aber das kannst du so, also dieses, ich meine wirklich dieses, ne, das ist doch Mutterliebe. Allein dieses Wort Mutterliebe, Vaterliebe gibt es nämlich gar nicht. Das finde ich ganz doll schwierig, weil das
ich verstehe das, dass du das in deiner Beratung schwierig findest. Verstehe das.
Nee, ich finde das gesamtgesellschaftlich schwierig.
Ja, genau, das hat ja politische Gründe.
Ja, unbedingt.
Genau, und ich finde die wichtig und richtig. Und dennoch kannst du die Menge an Oxytocin nicht miteinander vergleichen. Und die Regelmäßigkeit und wahrscheinlich auch nicht den Effekt.
Ja, und trotzdem gibt es ganz viele Mütter, auch stillende Mütter, die nämlich nicht diese überbordende Mütterliebe haben und alles für ihr Kind tun würden und finden, dass es das Tollste auf der ganzen Welt ist und so. Und finde ich da immer die Schieflage eben so schwierig, dass dieses, naja, klar ist der Vater schneller genervt und hat weniger Bock, der stillt ja auch nicht. So, weißt du, was ich meine? Das ist so dieses, na, der arme Mann, der kann ja auch nicht, du hier mit deinem komischen...
So witzig, wie du manchmal mittlerweile nach Laura Larsson klingst. Oh Gott, du hörst diesen Podcast zu viel.
Wirklich?
Ja, du. Gerade wenn du so ins Anekdotische gehst oder ins Zitierende gehst.
Echt?
Ja,
oh je, finden wir das gut oder finden wir das komisch?
Witzig.
Okay. Naja, ja, das war ja leider in meinem ganzen Leben immer schon so, wenn ich viel mit Menschen unterwegs bin, ich...
Ja, ich hatte da auch ein Déjà-vu.
Und dann fange ich lange immer an zu reden, wie die, was sehr Sympathisches absolut. Ist, nicht wahr?
Nein, das ist Empathie.
Das ist richtig.
Das ist gelebte
das
Empathie.
Das ist, ja, genau. So, jetzt hast du mich total rausgebracht. Genau, und deswegen finde ich es eben ganz schwierig, wenn man sich auf diesem Klischeebild ausruht, ne, von wegen, na, ist doch klar, der Mutter fliegt das ja alles zu mit Bindung und Geborgenheit, so. Aber der arme Mann, der den ganzen Tag arbeiten geht und dann ab und zu das plärrende Baby sieht, wie soll er das denn lieb haben? Und in diese Ecke kippt es halt schnell. Und deswegen würde ich das gerne da mal so ein bisschen rausnehmen, so dieses, na, ist doch klar, ist doch die Mutter. Finde ich schwierig. So. Vor allem, weil es ja nun auch Familien gibt, da gibt es sogar zwei Mütter.
Wow. Mhm.
Oder wie ist das, wenn es zwei Väter gibt? Hat da niemand das Baby lieb? Oder wie? Wie ist das in Familien mit zwei Männern und einem Baby? Niemand mag da das Baby.
Aber die Bindungspyramide gibt es halt auch bei zwei Müttern, ne?
Richtig, und auch bei zwei Vätern. Ja.
Ganz ohne Stillen.
Ganz ohne Stillen gibt es das.
Und
das
ganz ohne körperliche Geburt.
Das ist richtig, dass es Bindungsperson 1 und Bindungsperson 2 und so weiter gibt. Richtig, ja.
Ja, diese Bindungspyramide ist halt sehr spitz.
Die, na, das ist bei Kindern super unterschiedlich, wie spitz die ist. Es gibt Kinder, bei denen ist die wahnsinnig spitz, so wie bei unseren, die sich nie auch von anderen Menschen irgendwie betreuen ließen. Und es gibt Kinder, bei denen ist die Pyramide ein bisschen abgeflachter.
Wenn man ein bisschen draufgehauen hat.
Nee, ganz ohne Schädigung, sondern einfach, weil Kinder ganz doll individuell sind.
Einmal auf die Pyramide. Jetzt ist sie ganz flach, guck mal.
Schön, ich habe es zweimal also ja gesagt, cool.
Also, ja.
Ja. Und nein.
Also nein.
Der Satz ist, wie alle Pauschalaussagen, schwierig.
Okay.
Punkt.
Also trotzdem, wie auch diese Aussage.
Richtig, das fand ich auch witzig. Schön, dass es dir aufgefallen ist.
Ja, sehr gerne.
Den Witz
nochmal
transparent machen. Trotzdem ist es Realität. Es ist gelebte und erlebte Realität, was sie beschreiben. Wertungsfrei. Aber ich glaube nicht.
Ich glaube, das Bild ist trotzdem viel zu dünn.
Ja, du, das, ich also, wie gesagt, ich habe also, ein, das ehrlich, ist so hingerotzt was, gewesen wahrscheinlich, ja, einfach nur.
Also ja, die müssen nicht vollumfänglich sein, aber die müssen, das ist halt ein sehr eindimensionaler Vergleich.
Also wenn wir sagen, Seiltanz.
Vielleicht ist es auch ein dreidimensionaler Vergleich, aber der gibt einfach, finde ich, nicht viel her als diese Interpretationsebene. Weißt du, was ich meine?
Ja, wir bleiben.
Der hat keinen doppelten Boden.
Aber ein Sicherungsseil.
Aber ein Sicherungsseil.
Wir bleiben in dem Bild und sagen, das Leben ist ein Seiltanz, finde ich okay.
Nee, schon das finde ich schwierig.
Wir wollen das annehmen, um im Kontext zu bleiben, Julian. Okay. So, und dann ist es ja bestenfalls so.
Ich würde sagen, die Eltern sind die beiden Aufhängungen des Seiles links und rechts.
Dass die Familie, ne, müssen ja nicht Eltern sein, manche Kinder wachsen ja auch ohne Eltern auf und so weiter. Also die Familien, die liebenden Menschen um diese Kinder herum, die sind bestenfalls das Sicherungsnetz. Die Stange, die SeiltänzerInnen in der Hand haben und die checken, dass das Seil möglichst stabil ist oder so. Das war ein schönes, knackiges, sehr griffiges Bild.
Das war ein super, super ungriffiges Bild.
Siehst du, ich bin richtig gut in sowas. Richtig gut vereinfacht Sachen darstellen.
Also ich würde sagen, die Elternpersonen sind die Adern des Drahtseils, ineinander verzwirbelt.
Ja.
Die dem Kind die Basis dafür schaffen, seine Kunststückchen zu vollführen. Und jetzt kannst du dann je nach Bedarf des Sicherungsnetzes, weil man sollte halt auch nicht in Sicherungsnetze fallen. Das ist halt einfach auch keine coole Idee. Also erstens ist schon was schiefgelaufen. Und zweitens sind die nicht dafür da, dass man da tatsächlich reinfällt. Da kann man schon reinfallen, aber dann ist die Show auch vorbei, wenn du da reingefallen bist. So. Und du kannst dir dabei auch sehr wehtun, wenn du da doof reinfällst. So, das heißt, ich finde ich finde das ganze Bild leider ziemlich ungeeignet.
Ja, sorry, Hazel und Thomas, ihr kommt jetzt nicht gut dabei weg.
Nee.
Sowas würde uns im Podcast nie passieren, dass wir einfach so
was
spontan
so ein
Bild, das gar nicht funktioniert.
Nee, das würde uns nicht passieren.
Dafür sind wir zu professionell genug, mittlerweile. Also das ist halt auch das Ding. Man muss halt auch erstmal mit uns und unseren fast 3 Jahren halt mithalten können.
Die machen das, glaube ich, schon länger. So Hazel nicht, aber Thomas macht das schon länger.
Nun ja. Okay, aber ich mag es tatsächlich vor allem ganz doll gerne, dass HörerInnen solche Dinge hören und uns dann schicken. Und ich weiß aber auch jetzt direkt, was für eine Kritik kommt, deswegen möchte ich die kurz jetzt schon abfedern und sagen, wie ist es denn bei uns, Julian? Ist es denn bei uns so, dass ich das Sicherungsnetz bin?
Hey, das hast du vorhin schon gefragt.
Ja, du hast das aber nur wir haben das nur gesagt für Risikosituationen. Wie ist es denn allgemein? Ist es da so, dass einer von uns das Seil und einer das Sicherungsnetz ist?
Nein.
Okay. Es kam als Kritik, dass wir immer nur so gesellschaftlich reden und die Leute wollen halt wissen, wie es bei uns beiden ist.
Ja, aber Leute, es wäre völlig in Ordnung, wenn wir euch alle nicht kennen würden. Dann würden wir da auch ein bisschen entspannter.
Das klingt jetzt aber so, als wäre es bei uns vielleicht anders. Wir würden jetzt nur Nein sagen, weil wir es nicht ehrlich erzählen wollen.
Nein, ich würde schon sagen, dass das passen würde auf uns. Ich müsste das ja nicht ausführen. Aber ich finde, es passt auch nicht.
Nee, finde ich auch nicht. Also wir sind schon an vielen Punkten unterschiedlich, ne? Und sie wissen schon, dass du dich über Sachen ärgerst, die mir zum Beispiel völlig Wumpe sind oder so. Aber das kann man nicht generalisieren als Mama ist alles egal und Papa, bei Papa ist alles strenger oder so. Und deswegen passt das, glaube ich, nicht.
Was denn, wer wäre denn jetzt hier deine Sicherheitsspendende?
Na, der sagt, ist nicht so schlimm, komm her.
Weiß ich nicht.
Doch, das ist ja das
Nö.
Regeln, nicht herausfordernde.
Regeln und klare Verhaltensweisen und klare Reaktionen, das ist auch durchaus sicherheitsgebend.
Ja, frag mal den Papst.
Ja, katholische Küche gibt's immer noch.
Ja.
Frag mich zwar warum, aber nun denn.
Weil's ja, die meisten Immobilien der Welt besitzt.
Ja, ja, klar, aber trotzdem könnte man einfach sagen, man macht da nicht mehr mit.
Ja, bitte. Würde ich alle Hörenden hier dazu einladen. Gute Idee.
Ja, so. Also, man kann so einfach sagen, nee, es wird nichts hier mit Reformen bei denen. Die letzte Reform der katholischen Kirche war die Gründung der evangelischen.
Nee, wurde nicht letztens beschlossen, dass Pfarrer nicht mehr im Zölibat leben müssen?
Nee.
Sicher?
Ja.
War das in der evangelischen Kirche oder so?
Das war in der evangelischen Kirche noch nie so.
Aber gab es das nicht letztens?
Nein.
Ach nee, in der evangelischen Kirche dürfen die jetzt auch queer sein, ne? Schwul oder lesbisch, glaube ich. PastorInnen und so, PfarrerInnen.
Wenn sie es eh nicht praktizieren dürfen, ist es am Ende auch egal. Ah nein, dürfen sie ja.
Ja, doch, dürfen sie ja.
Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ach, ich weiß es auch nicht. Okay, cool, dass wir jetzt schön am Ende nochmal die katholische Küche gebasht haben. Das ist ja,
damit kann man eigentlich jeden Podcast beenden.
Das habe ich auch nicht gedacht, dass wir da enden
Machen
werden.
Machen wir das doch so. Wir beenden ab sofort jeden Podcast mit deinem thematisch passenden Bash auf die katholische Küche, bis es sie nicht mehr gibt.
Nein! Überhaupt nicht.
Wieso nicht?
Ich will das nicht als so Feindbild haben. Da gibt es echt andere Sachen. Außerdem müssen wir ChristInnen doch irgendwie zusammenhalten.
Ich habe auch nichts gegen die Christen.
Nein, ich weiß, wir haben was gegen Institutionen, das kann ich leider auch nicht schönreden. Ich habe es auch gerade gemerkt, es funktioniert. Ich habe probiert und dachte, komm, aber nee, es stimmt leider nicht. Ich kann leider auch nichts Gutes drüber sagen. Oh nein, jetzt kommt mir nicht mit, aber die machen so tolle Charity-Sachen und so. I know, aber das findet man auch woanders.
Okay. Hast du Angst beim Shitstorm? Beim katholischen Shitstorm?
Wenn die alle ihre Kruzifixe werfen.
Ja.
Oh je. Okay, das war schön. Ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr die Dinge ähnlich oder anders seht.
Vor allem, wenn ihr sie ähnlich seht, gerne.
Außerdem, übrigens, da haben wir noch nie drüber gesprochen, die ganzen Podcasts. Dann
fangen wir damit doch jetzt an.
Sagen doch immer am Ende ihrer Podcast, bewertet uns, gibt uns Sterne und empfiehlt uns weiter. Und so, ne?
Ja, ja.
Also, und dann erinnere ich mich ja, dass wir Ende des Jahres hatten wir ja unsere Spotify-Analysen zu eurem Hörverhalten, ihr da. Ja, du auch. Und da fand ich das super spannend, dass wir, ich habe mir jetzt natürlich, ja, Almut und Zahlen, ich habe es natürlich überhaupt nicht gemerkt, aber wir sind unter den Top, jetzt wirklich nennenswert war diese Zahl, die ich jetzt nicht mehr weiß, der Leute, die bei uns, die auf Folgen klicken. Also die nicht nur einfach den Podcast immer hören, sondern die uns auch tatsächlich, also die wirklich auf den ich folge den Button gedrückt haben. Und da weiß ich noch, dass ich dachte, das ist ja crazy. Es gibt so viele Menschen, die Podcast hören, ohne den Podcast-Host zu folgen. Das ist doch absurd, weil dann kriegt man ja gar nicht mit, wenn automatisch die neuen Folgen kommen.
Ja, wobei ich nicht genau weiß, wie die Zahl berechnet wurde. Also in absoluten Zahlen kann ich es mir nicht so ganz vorstellen, dass wir da tatsächlich...
Nee, es muss prozentual sein, ne?
Naja, es könnte zum Beispiel prozentual zur üblichen... Also uns folgen ungefähr doppelt so viele Leute auf Spotify, wie wir Hörer pro Folge haben.
Ja.
Und das ist eine Menge.
Also das finde ich super spannend. Wie kann man denn Podcast hören, ohne den zu folgen? Das verstehe ich nicht, dass man sich dazu entscheidet. Also klickt alle schön auf Folgen, damit weiter unsere Statistik gut bleibt.
Aktiviert
das fände ich
die
schön.
Glocke.
Was genau ist denn das eigentlich? Was passiert
das
vielleicht?
Das ist eigentlich ein YouTube-Spruch.
Ja eben, das ist doch Quatsch.
Das ist sowas wie Link in Bio, weißt du?
Ach so, ja so. Klar. Genau. Alle Informationen in Shownotes.
Genau.
Cool. Sonst noch was?
Wir freuen uns über Sternebewertungen, überall da, wo man Podcasts bewerten kann.
Ja, empfehlt uns weiter. Das ist super wichtig, ne? Sagt den Leuten, ey, das ist witzig, hört euch das an.
Ja, wer weiß, vielleicht wird daraus ja doch noch eine Karriere im vierten Jahr.
Boah, nee, wenn wir keine Themen mehr haben oder was. Das ist doch dann super scheiße. Fangen wir dann wieder von vorne an?
Wir löschen dann alles und fangen wir von vorne an.
Oh, das wäre so witzig. Und dann
als Spotify Original.
Genau, ja, und dann gibt es immer die Leute, die sagen, ey, ich höre das seit 3 Jahren, das hatten die schon. Mhm,
genau, zeig mir die Folge.
Genau, das ja, hast du bestimmt mal woanders gehört. Nee, das hat, darüber haben die wirklich schon geredet.
Corona.
Genau.
Die fangen einfach mit Corona nochmal von vorne an. Bei der nächsten Pandemie löschen wir unsere Folge und fangen wir von vorne an.
Boah, nee, jetzt hast du es gesagt, ey. Danke, Julian. Okay, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Da ist dann Karfreitag übrigens.
Oh, das wird eine traurige Folge.
Just saying. Nee, also getanzt wird hier nicht.
Nee, kein Spaß.
Tschüss.
Tschüss.